Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt.
Guten Morgen Potsdam, guten Morgen mittendrin. Steffen hat es schon gesagt, wir sind gerade in einer Predigtreihe. Das neue Potsdam, unsere Stadt verändern durch das Evangelium. Und wir schauen uns Texte aus der Apostelgeschichte an. Und das ist ein Buch in der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament. Und es erzählt die Entstehung der Kirche, der frühen Kirche, was sie ausgemacht hat, welche Auswirkungen das hatte und wie die sich ausgebreitet hat. Und vielleicht wünscht sich der ein oder andere von euch manchmal so eine Art Inhaltsverzeichnis für die einzelnen Bücher in der Bibel, weil es immer so lange braucht, bis man sich irgendwie orientiert hat, wo steht was und in jedem Buch, wo findet man was. Und in der Apostelgeschichte ist es so, die hat so ein kleines verstecktes Inhaltsverzeichnis. Und es ist eine Mini-Gliederung und die steht am Anfang. Da macht Jesus seinen Jüngern ein Versprechen. Er sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und er wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Und zwar erstens in Jerusalem, zweitens in Judäa und Samarien und drittens bis an die Enden der Erde. Und dieses erstens, zweitens, drittens ist quasi die Gliederung vom Buch Apostelgeschichte. Es geht erst um die Kirche in Jerusalem, dann in der Provinz Judäa und Samarien und dann bis an die Enden der Erde. Und wir haben eigentlich unsere Predigtreihe jetzt auch so gegliedert. Steffen hat im ersten Teil über die Kirche in Jerusalem gesprochen und was die Menschen dort ausgemacht hat. Dann hat Thomas letzte Woche im zweiten Teil darüber gesprochen, wie es sich ausgebreitet hat nach Judäa und Samarien. Und es war so, dass dort einer der Leiter der Kirche ermordet wurde, der Stephanus, und dann eine Verfolgung losgebrochen ist und viele Christen geflohen sind und die haben sich dann aus Jerusalem verteilt in die umliegenden Städte. Und das war aber alles noch in dem, was heute Israel ist. Und heute kommen wir zum dritten Teil, die Enden der Erde, zumindest die ersten Schritte in diese Richtung. Und ich möchte mit euch drei Sachen anschauen. Das erste ist, wie dieser Text unser Verständnis von Kirche erneuert. Das zweite ist, wie dieser Text uns zeigt, wie Potsdam erneuert werden kann. Und dann ganz am Schluss, ganz kurz, die Quelle dieser Erneuerung. Also, dieser Text beginnt mit dem Bericht, dass viele Jesus-Nachfolger im Zuge der Verfolgung nicht nur nach Judäa und Samarien gegangen sind, sondern sogar nach Phönizien, das liegt im heutigen Libanon, und nach Zypern, das heißt heute immer noch Zypern, und dann auch nach Antiochia. Und Antiochia war die Hauptstadt, so ein bisschen wie Potsdam die Landeshauptstadt von Brandenburg ist, war Antiochia die Hauptstadt der Provinz Syrien. Das liegt im heutigen Türkei, weil die Türkei hat so einen Zipfel, der so runtergeht. Und das ist auf der Höhe von Aleppo und die Stadt heißt heute Antiochia. Und da spielt sich dieser Text ab. Und jetzt haben die Leute, die Jesus-Nachfolger, nicht nur den Juden von Jesus erzählt, das war so das Naheliegendste, die waren auch im ganzen Römischen Reich verstreut, sondern hier zum allerersten Mal auch Nicht-Juden, Leuten, die aus einer griechisch-römischen Kultur kamen. Und es waren jetzt nicht nur eine geografische Grenze, die hier überschritten wurde, sondern eine kulturelle Grenze. Das waren grundverschiedene Kulturen. die jüdische Kultur, die haben zum Beispiel an einen Gott geglaubt, die Griechen und die Römer an ganz viele Götter. Die hatten auch ganz unterschiedliche Essgewohnheiten. Die Juden haben koscher gegessen, die anderen nicht. Die einen hatten so einen festen Ruhetag die Woche, einmal die Woche, die hatten auch feste Feste. Und die anderen hatten keinen Ruhetag in der Woche und haben zu ganz anderen Zeiten ganz andere Feste gefeiert. Auch die Wertvorstellungen waren total unterschiedlich. Und dieser Text zeigt uns jetzt, dieser Übergang von einer Kultur zur anderen, dass unsere Vorstellung von Glaube und Kirche manchmal nicht so ganz richtig ist. Also ich glaube, der stellt die einfach auf den Kopf. Und zwar zeigt uns erstens, dass Kirche überkulturell ist. Er zeigt uns, dass Glaube an Jesus nicht einfach nur Ausdruck von einer Kultur oder einer Tradition oder einer Region ist. Ja, viele Leute denken das. Wenn du in Indien geboren wärst, dann wärst du Hindu. Wenn du in Saudi-Arabien geboren wärst, dann wärst du Muslim. Wenn du in Italien geboren wärst, wärst du Katholik. Und wenn du in Ostdeutschland geboren wärst, dann bist du halt Atheist. Das sind so die Statistiken, das sagt etwas aus über die Mehrheiten, aber das sind keine Automatismen. Das ist nicht notwendigerweise so, dass da, wo du geboren bist, bestimmt, was du glaubst und wie du die Dinge siehst. Und wenn man überall an diesen Orten genauer hinschauen würde, würde man merken, oh, da ist viel mehr Unterschied, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Und dieser kulturelle Übergang, dass Leute jetzt nicht nur die Juden, sondern auch Griechen und Römer anfangen, an Jesus zu glauben, der hat nicht nur hier stattgefunden, sondern der ist in der Kirchengeschichte weitergegangen. Bis heute. Und es hat sich gezeigt in der Geschichte, dass die Jesusbewegung kulturell anpassungsfähiger war und ist als jede andere Religion. Es gibt unglaublich viele Jesus-Nachfolger und Kirchen in Südamerika und in Afrika und in Asien. Und Soziologen sprechen davon, dass sich das Zentrum des christlichen Glaubens aus der westlichen Welt verschoben hat in den globalen Süden. Und dass wir in Europa eigentlich in einer postchristlichen Gesellschaft wohnen. Und das merkt man zum Beispiel, wenn man in den Potsdamer Medien liest, wenn dort von Kirche berichtet wird, dann geht es meistens um das Stadtbild, um die Geschichte, um Gebäude, die wieder aufgebaut werden sollen oder restauriert werden sollen. Vielleicht geht es auch um kulturelle Veranstaltungen. Aber es geht selten oder nie um eine Gemeinschaft von Menschen oder um Lebensgeschichten, wo Menschen Sinn und Orientierung und Heilung und Befreiung und Versöhnung und positive Veränderungen erfahren haben. Aber unser postchristliches Europa ist nicht repräsentativ. Auf der Welt sieht das komplett anders aus. Und es ist spannend, sich das mal so ein bisschen vor Augen zu malen. Also wenn du eine Untergrundkirche in China besuchen würdest und dann würdest du mit dem Flugzeug nach Afrika fliegen und würdest dort einen Gottesdienst in einem afrikanischen Dorf besuchen und dann würdest du in die USA fliegen und dort in eine Megachurch gehen, dann könntest du dich nicht retten vor kulturellen und stilistischen Unterschieden. Das wäre so krass verschieden und es ist auch faszinierend. Von mir ist es so ein kleiner Traum, irgendwann mal als einziger Weißer in einer afroamerikanischen Kirche zu sein und zu Gospelmusik mitzutanzen. So. Ja? Das ist einfach, das sind so verschiedene Welten und es ist total faszinierend. Aber wenn du die alle besuchen würdest, ja, würdest du bei allen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten entdecken. Über alle Kulturen hinweg. Du würdest überall entdecken, dass da Menschen sind, die eine ganz tiefe Liebe zu Jesus haben. Du würdest überall entdecken, dass da Menschen sind, die Bibel total ernst nehmen. Du würdest überall entdecken, dass da Menschen sind, die eine ganz starke Gemeinschaft leben. Du würdest überall Menschen entdecken, die Nächstenliebe für alle anderen praktizieren. Und das zeigt uns, dass Glaube an Jesus nicht einfach das Produkt von einer Kultur oder einer Gesellschaft ist und deshalb dann auch nur für die gültig ist, sondern es zeigt uns, und dieser Text zeigt uns, dass Jesus für alle Menschen relevant ist, egal aus welcher Kultur sie kommen, dass er jedes Leben verändern kann. Und das haben diese Männer, von denen wir gehört haben, aus Zypern und Cyrene verstanden. Die haben gemerkt, wow, diese Botschaft von Jesus, die ist dermaßen gut, ja, das wäre lieblos, es wäre skandalös, die irgendjemandem vorzuenthalten. So. Jeder soll für sich entscheiden, was er damit macht, aber niemand sollte diese gute Nachricht nicht hören oder nicht verstehen, nur weil er vielleicht keine jüdische oder christliche Vorprägung hat. Das heißt, wir sehen, Kirche ist überkulturell. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass Kirche dynamisch ist. Wir haben oft so ein statisches Verständnis von Kirche. Das fängt zum Beispiel damit an, dass bei uns in Deutschland die Kirche geografisch strukturiert ist. Ja, die katholische Kirche ist aufgeteilt in Bistümer und Diözesen, diese komischen Wörter, die man nie benutzt, ja, und Pfarreien. Und die evangelische Kirche ist aufgeteilt in Landeskirchen und in Gemeinden. Es ist alles schon vorstrukturiert. Und wenn ich zum Beispiel umziehe, dann werde ich automatisch in die neue Gemeinde angemeldet, wo ich jetzt dazugehöre. Und in so einem System stellt sich gar nicht die Frage nach neuen Kirchen oder nach Pionierarbeit. Und das gilt nicht nur für die Kirche, sondern es gilt auch für uns persönlich. Ja, wir gehen meistens davon aus, jemand ist evangelisch geboren oder katholisch geboren oder konfessionslos. Und das ist ein statisches Verständnis. Und ein Freund von mir, der ist Agnostiker, der hat mir nach dem Entdeckerkurs am Donnerstag gesagt, er dachte, Kirche ist so ein Ort, da sind all die Leute, die schon glauben und die schon ihre festen Überzeugungen haben, deren Fragen geklärt sind und wo man auch nicht hinterfragt. Und er hat gesagt, ich schätze es so, dass ihr eine Kirche starten wollt, wo man kritische Fragen stellen kann, wo man in so einen Prozess und eine Auseinandersetzung gehen kann mit einem offenen Ende. Und er hat gesagt, das findet er total besonders und total selten. Und ich habe gemerkt, hinter seiner Vorstellung steckt so ein statisches Denken über Kirche. Aber Kirche, wie wir es in diesem Text und in der Apostelgeschichte sehen, ist total dynamisch. Da passieren persönliche Veränderungen, da passieren gemeinschaftliche Veränderungen. In der Apostelgeschichte ist eine unglaubliche Dynamik. Viele Menschen entdecken Jesus und nehmen Glauben an, den sie vorher nicht hatten. Menschen aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Milieus. Und dadurch wachsen die bestehenden Kirchen zahlenmäßig. Und das ist so ein Schlüsselwort, was man immer wieder findet. Es wurden Menschen hinzugefügt. Aber es entstehen auch ganz neue Kirchen in neuen Städten. Und das Ganze, diese Dynamik, die passiert nicht ohne äußeren Widerstand. Also es passiert sogar in einem Setting, in einem Umfeld, das intolerant ist und feindlich ist. Und wir haben in diesem Text schon gesehen und auch letzte Woche gehört, dass dieser äußere Widerstand sogar dazu beigetragen hat, dass das Wachstum losgegangen ist, weil die Christen, die Jesus-Nachfolger, hätten sich sonst so ein bisschen wie ein Kuschelclub in Jerusalem eingenistet und die Verfolgung bringt sie dazu, dass sie rausgehen und es weitertragen. Diese Dynamik, diese Bewegung ist auch nicht ohne innere Krisen und Rückschläge passiert. Immer wieder sind Skandale und Probleme in der Kirche passiert, in dieser Bewegung. Aber es ist weitergegangen und es ist eine Dynamik entstanden. Und die Apostelgeschichte, die zeichnet ein Bild davon, dass dynamisches Wachstum für Kirche eigentlich natürlich ist. Dass Statik und Stagnieren eher die Ausnahme ist als die Regel. Und es freut mich riesig, dass man so eine Dynamik hier auch bei mittendrin sehen kann. Ich habe noch nie gepredigt mit offener Empore. Das ist so ein kleines Zeichen, dass hier was passiert. Und eigentlich ist das total normal. Es ist ein Zeichen für eine gesunde Kirche. Und es bedeutet auch, dass dieser Text uns hier bei mittendrin viel zu sagen hat. Und ich glaube auch, dass eine dynamische Stadt wie Potsdam dynamische Kirchen braucht. Aber wie sieht das jetzt konkret aus? Welchen Mehrwert bringt so eine dynamische Kirche für Potsdam? Wie kann Potsdam sogar durch das Evangelium erneuert werden, wie es herausfordernd in der Predigtreihe formuliert ist? Wir schauen uns jetzt den Weg der Erneuerung an. Und ich glaube, das Zentrum ist, dass das Evangelium Menschen verändert, die wiederum die Stadt zum Positiven verändern. Die Potsdamer Neuen Nachrichten, die haben gerade eine Serie, das neue Potsdam, wie das verändert wird, wie das aussieht. Und die beschreiben das mit Worten wie, es entstehen neue Stadtteile. Oder es gibt eine Verdichtung im Zentrum. Oder sie sprechen von der Konversion von Stadtvierteln. Und ich habe mich gefragt, was bringen neue Stadtteile voller Menschen mit alten Verhaltensmustern und alten Vorurteilen und alten Problemen? Was bringt eine Verdichtung, wenn gestresste Menschen, die Abstand, Ruhe und Privatsphäre brauchen, noch näher aneinander wohnen? Ja? Sollten wir unsere Häuser und Wohnungen nicht eher nach dem Bahnprinzip befüllen? Immer erst eine Person pro Vierersitz und dann eine zweite, aber diagonal gegenüber und dann vielleicht schon lieber stehen als sitzen? Ja? Wie viele Leute in Potsdam würden freiwillig mehr Miete zahlen, wenn dafür die Nachbarn ausziehen würden? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, weil vielleicht sind eure Nachbarn hier, das wäre dann peinlich beim Kaffee nachher. Ja? Was bringt die Konversion von Stadtvierteln ohne die Konversion der Herzen der Menschen, die da wohnen? Zum Glück fragt die PNN auch danach, ob das nachbarschaftliche Miteinander stimmt. Ja? Und ich finde das total entscheidend. Wie ist das Miteinander in dieser Stadt? Einer meiner ersten Eindrücke von Potsdam, als ich hierher gezogen bin, war, dass ich ständig von den Fahrradfahrern angeschnauzt wurde. Weil der Transporter musste halt irgendwo stehen und ich musste mein Zeug in die Wohnung tragen Und das war so meine erste Begrüßung, dass mich ständig die Leute angeschnauzt haben. Ich bin später auch so ein Fahrradfahrer geworden. Ich habe allerdings die Leute nicht angeschnauzt, sondern direkt überfahren. Man kann jetzt nicht von ein, zwei Personen auf eine ganze Stadt schließen. Man muss einer Stadt mehr Chancen geben. Man muss auch Menschen mehr Chancen geben. Aber ich glaube, wie man es dreht und wendet, man kommt nicht drum herum, dass am Ende die Qualität einer Stadt und die Wohnqualität nur so gut ist, wie die Bürger und die Bewohner selbst. Wie die Menschen, so die Stadt. Und ein Weg, wie das Evangelium die Stadt erneuert, ist, indem es Menschen zum Positiven verändert, einzelne Menschen. Und wir sehen das in diesem Text sehr schön am Barnabas. Barnabas war der Leiter, einer der Leiter in der ersten Kirche in Jerusalem. Und er hat mitbekommen, und die Kirche hat mitbekommen, boah, in Antiochia, da passiert gerade was Krasses, das ist voll die Dynamik, da entdecken Menschen plötzlich Jesus und sie entdecken den Glauben für sich und sie ändern sogar ihr Leben. Sie kehren um, heißt es hier. Und die Kirche in Jerusalem hat gesagt, okay, das wollen wir jetzt mal abchecken. Geht es da eigentlich mit rechten Dingen zu? Ist das eine gesunde Entwicklung? Wir müssen da jemand mal hinschicken. Aber sie wollten viel mehr als einfach nur abzuchecken. Ich glaube, sie haben schon gedacht und gehofft und geahnt, das ist ziemlich genial, was da passiert. Und wir wollen diese Kirche nicht nur legitimieren, diese junge neue Kirche, sondern wir wollen sie fördern und wir wollen sie in gute Bahnen lenken. Und deshalb haben sie den Barnabas hingeschickt. Und Barnabas war jetzt nicht der Typ, den in Jerusalem niemand ausstehen konnte. Ja? Die haben nicht gesagt, wir müssen da jemanden hinschicken. Wen wollten wir schon immer mal loswerden? Ja? Und dann haben sie einstimmig alle den Barnabas genommen. Nee, der Barnabas, der war ein Top-Mann. Der war ein wichtiger Leiter in der Kirche in Jerusalem. Und die hatten gerade eine ordentliche Krise und hatten Widerstand und eigentlich brauchten die gerade jeden stabilen Typen, den die haben können. Und trotzdem haben sie ihn geschickt. Und die Beschreibung in Vers 24 ist, dass Barnabas ein Mann war von edlem Charakter, voll vom Heiligen Geist und mit festem Glauben. Und ich komme gleich dazu, was in aller Welt das bedeuten soll. Jetzt nur so viel, es ist erstmal ein ziemliches Kompliment. Der Typ ist gut qualifiziert. Und die haben den geschickt, weil sie wollten, dass er die Menschen in dieser neuen jungen Kirche positiv prägt. Weil sie wussten, wenn Barnabas dort der Leiter ist, der Hirte ist, der Mentor ist, dann werden sich die Leute in dieser jungen Kirche in Antiochia positiv entwickeln und werden zu besseren Bürgern und zu besseren Nachbarn werden. Ich war letzte Woche in Landau, habe da in einer Kirche gepredigt, wo ich die Leiter ganz gut kenne. Aber ich kannte in der Kirche sonst niemanden. Und ich war da und habe mich sofort total wohl gefühlt und habe gemerkt, boah, hier ist eine Gemeinschaft von Menschen, obwohl ich niemanden kenne, die sind unglaublich freundlich, die sind wertschätzend, die sind humorvoll. Und man hat gemerkt, wow, hier ist echtes gegenseitiges Vertrauen und hier ist eine tiefe Liebe. Und nach der Predigt hatte ich viele Gespräche und ich war echt bewegt, wie dankbar die Leute waren, wie ehrlich sie aus ihrem Leben erzählt haben. Und ich habe gemerkt, vieles, was ich an den Leitern dieser Kirche schätze, die ich ja kenne, das sehe ich jetzt in den Menschen dieser Kirche. Ist ja logisch, weil die Leiter haben diese Kirche über Jahre positiv geprägt. Und in Jerusalem haben die jetzt den Barnabas geschickt, einen ihrer besten Leute, weil sie genau so einen Effekt in Antiochia erzielen wollten. Aber wer war der Barnabas eigentlich? Der kam ursprünglich aus Zypern und er gehörte, wie gesagt, zur Kirche in Jerusalem. Aber der hieß eigentlich gar nicht Barnabas, sondern der hieß Josef und der wurde umbenannt. So ein bisschen wie bei meinen Eltern. Ja, meine Eltern hatten das Problem, die mussten uns drei Jungs Namen geben, bevor sie uns gesehen hatten, bevor sie unsere Persönlichkeit und unseren Charakter kannten oder beobachten konnten. Alles, was sie hatten, war ein verpixeltes Ultraschallbild und die Tritte im Bauch. Und danach mussten sie uns Namen geben. Später, als sie uns dann ein bisschen besser kennengelernt haben, hatte meine Mama das Bedürfnis, uns neue Namen zu geben. Und mein jüngster Bruder, den hat sie Sir I want to not genannt, weil er immer gesagt hat, I want to not. Der wollte halt nie, auch nicht englische Grammatik. Und mein mittlerer, also der mittlere von uns dreien, den hat sie genannt Sir Grumble Boots, weil der die ganze Zeit gemotzt hat. Und ich hieß dann Sir I know, weil ich die ganze Zeit I know gesagt habe. Einbildung war halt meine erste Bildung. Und ungefähr so lief das auch beim Barnabas, nur dass der halt viel besser wegkam. Ja? Der hieß von Geburt an Josef, aber der hatte eine Eigenschaft, die ihn so ausgezeichnet hat, dass die Leute gesagt haben, wir müssen den umbenennen. Ja? Und die haben ihm den Namen Barnabas gegeben und das bedeutet Sohn der Ermutigung. Weil Barnabas ein Ermutiger war. Der hat die ganze Zeit Menschen Mut zugesprochen. Er hat Leute motiviert, er hat Leute getröstet, er hat sie angefeuert, er hat sie unterstützt. Er war jemand, wenn er Menschen begegnet ist, dann hat er immer das Potenzial in den Menschen gesehen, auch wenn andere skeptisch waren. Und er hat Menschen immer gefördert und er hat ihnen immer eine Chance gegeben. Er hat auf das Positive in Leuten geschaut und nicht auf das Negative, auf die Möglichkeiten und nicht auf die Schwierigkeiten. Und genau das hat er auch in Antiochia gemacht. Wo Leute waren, die in der Orientierungsphase waren, die sich Fragen gestellt haben zum Glauben und wie sie leben sollen und alles war neu. Und die hatten Glaubenszweifel und Schwierigkeiten und in all diesen Situationen war der Barnabas da und hat sie ermutigt und hat sie angefeuert und hat gesagt, ich stehe hinter euch, ich stehe an eurer Seite, geht weiter, macht das so. Richtig tolle Eigenschaft. Eine weitere tolle Eigenschaft, die der Barnabas hatte, war, dass er großzügig war. Als er in Jerusalem war, da war er Landbesitzer, er hatte einen Acker. Und wir wissen nicht, ob das sein einziger war oder noch, ob er noch mehr hatte. Auf jeden Fall hat er diesen Acker verkauft und komplett an die Kirche in Jerusalem gespendet, weil die dort viele arme Leute hatten, die nicht genug zum Essen hatten. Ja, wer von uns hat schon mal eine Immobilie verkauft und komplett gespendet? Das ist ziemlich großzügig. Und das Schöne ist, man sieht die Auswirkungen auf die Kirche in Antiochia. Weil im Abschnitt nach dem Text, den wir heute gelesen haben, passiert Folgendes, dass die Kirche in Antiochia, die spenden alle, die legen Geld zusammen für die Kirche in Jerusalem, weil sie wissen, da kommt eine Hungersnot und wir wollen die unterstützen. Das heißt, die Großzügigkeit, die den Barnabas ausgezeichnet hat, die beginnt die Kirche in Antiochia auch auszuzeichnen. Eine weitere Eigenschaft oder Beschreibung von Barnabas ist, dass hier steht, er war mit Heiligen Geist erfüllt. Und vielleicht seid ihr über diese Bezeichnung gestolpert. Was heißt das eigentlich? Ja, das klingt so ein bisschen nach religiöser Freak. Ja? Ich habe im Theologiestudium mit meinen Kommilitonen haben wir einen Telefonstreich gemacht, wir haben unsere Dozenten angerufen und man konnte so Stimmen auswählen, es war so eine Internetseite, ja, mit vorgefertigten Sätzen. Ja, und dann konnte man jemanden anrufen, dann klickt man drauf und dann sagt diese Stimme das. Und wir haben uns für unseren Dozenten in Konfessionskunde so einen Pater gewählt, der hatte so eine Sing-Sang-Stimme und der hat total unverständliches, frommes Gesülze von sich gegeben, ja. Und die Anrede war dann auch passenderweise Bruder Stefan, ne, das Erste, was er gesagt hat. Und wenn man dem zugehört hat, dann hat sich innerlich so alles zusammengezogen. Ja? Es war so, oh, man wollte eigentlich nur sofort auflegen. Das ist dann auch ziemlich schnell passiert. Ja, das ist nicht das, was gemeint ist, wenn hier steht, der Barnabas war mit Heiligen Geist erfüllt. Ja? Das ist nicht so ein Abgehobensein, so eine Art Elite-Heiliger oder sowas richtig Komisches, Creepy-mäßiges, ja? Sondern im Gegenteil, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, da gehört Bodenständigkeit dazu, da gehören Fakten und Wahrheitsliebe dazu. Es ist eigentlich fast schade, euch jetzt irgendwie erklären zu wollen, wie das aussieht, wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, weil es viel besser wäre, euch einfach Menschen vorzustellen, bei denen das der Fall ist. Als ich klein war zu Hause, hatten wir ständig Prediger zu Gast und es war eine sehr eindrückliche Art und Weise, zu sehen und zu erleben, wie Menschen aussehen, die lange mit Jesus unterwegs sind und die vom Heiligen Geist geprägt sind. Wir hatten da unglaublich unterschiedliche Menschen dabei, das waren zum Teil sehr starke Charaktere, die hatten auch ihre Macken, aber die hatten tolle Eigenschaften. Einer zum Beispiel, der kam immer mit zwei riesen Koffern an und in einem Koffer, der war einfach komplett voll mit Kellogg's Cereals für uns Jungs. Der hat die ausgepackt und auf dem Küchentisch aufgetürmt, das war immer volles Highlight, das war fast besser als Weihnachten. Und im zweiten Koffer war ähnlich nochmal unglaublich viel so Essensgeschenke und Zeug drin und in einer Ecke von dem Koffer, da waren dann so vielleicht zwei Hemden und eine Hose und das war alles, was er für sich selbst dabei hatte, für so zwei Wochen Besuch bei uns. Ja? Und für mich waren diese zwei Koffer ein Abbild von seinem Herzen. In seinem Herzen war unglaublich viel Platz für andere Menschen und es war gepaart mit einer persönlichen Bescheidenheit. Also ich würde euch lieber Menschen vorstellen, wo ich sage, das waren Menschen, die sind vom Heiligen Geist erfüllt. Ich will es trotzdem mal versuchen, was heißt das denn, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Der Heilige Geist ist nichts anderes als Gottes persönliche Gegenwart. Um mit Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet, dass Gottes Präsenz in einem Leben einfach total stark und spürbar und sichtbar ist. Und es äußert sich vor allem so, dass Gottes wunderschöne Charaktereigenschaften, das Denken und das Reden und das Handeln einer Person prägen. Und dazu gehören so Sachen wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die Bibel nennt diese Sachen die Frucht oder die Auswirkungen des Geistes. Wie gut wird es Potsdam tun, wenn Potsdamer ihre Nachbarn mehr lieben würden? wenn auf den Gesichtern in der Brandenburger Straße mehr Freude zu sehen wäre. Wenn in den Familien hier mehr Frieden zu finden wäre. Wenn an den Arbeitsplätzen der Umgang freundlicher wäre. Wenn Potsdamer den Senioren der Stadt mehr Gutes tun würden. Wie würde die Lebensqualität von Kindern steigen, wenn sich mehr Ehepaare treu bleiben würden? Wie viel angenehmer wäre Bus- und Bahnfahren, wenn mehr Rücksichtnahme da wäre? Wie viel weniger seelische Verletzungen würde es in dieser Stadt geben, wenn die Selbstbeherrschung stärker wäre? Die Kirche in Jerusalem, die wollte ganz bewusst einen Mann wie Barnabas mit einer solchen Qualität nach Antiochia schicken, damit er die Menschen in dieser Kirche prägt, damit sie diese Qualitäten wieder in der Stadt ausleben und so zur Erneuerung der Stadt beitragen. Denn wie die Menschen, so die Stadt. Und der zweite Weg, ist jetzt kürzer, wie das Evangelium die Stadt verändert, ist nicht direkt über Einzelne, sondern über die Gemeinschaft als Ganzes. Das Evangelium schafft eine Gemeinschaft, die mehr bewegen kann als Einzelne. Was eine Gemeinschaft bewegen kann, das hat die Stadt Magdeburg, in der ich lebe, 2013 sehr stark erlebt. Ich war leider selbst nicht dabei, ich habe es nur gehört, aber 2013 war die große Flut und es hat die komplette Stadt zusammengebracht. Alle haben mitgeholfen, Sandsäcke zu füllen für die Deiche. Arbeitslose, Studenten, Berufstätige. So viele Freiwillige haben mitgemacht, dass nur noch die Nachtschichten frei waren und selbst da ist man lange rumgestanden. Und ein Freund von mir, der hat ein soziales Fußballprojekt mit rechtsradikalen Jungs und der hat erzählt, wie die sich eigentlich für nichts Soziales motivieren lassen. Und dass man die kaum mit anderen Menschen zusammenbringen kann, weil es immer so unglaublich schwierig ist. Aber als in Magdeburg die Flut war, haben diese Jungs mit angepackt und Sandsäcke mitgefüllt. Und wer das nicht konnte, irgendwie physisch, der hat andere Wege gesucht zu helfen. Es gab Leute, die haben Essen für die Helfer bereitgestellt. Es gab sogar Leute, die haben Massage angeboten für die Helfer. Und es war so eine Atmosphäre in der Stadt, wo man hat allen wildfremden Leuten total vertraut. Man war eine Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel. Wir wollen unsere Stadt retten. Es gibt die tollsten Geschichten aus dieser Zeit. Und dann, als die Flut vorbei war, als alles geschafft war, dann ging alles wieder in die alten Strukturen zurück. Und mein Freund meinte dann, nur eine Katastrophe kann das wieder verändern. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Was wäre, wenn es eine Gemeinschaft gäbe, die nicht nur reaktiv und zeitlich begrenzt Gutes tut, sondern proaktiv Woche für Woche Wege sucht, um Gutes zu tun? Weil ihre ganze Lebensausrichtung von Nächstenliebe geprägt ist. Eine Gemeinschaft, die nicht nur in Reaktion auf Krisen entsteht und nur so lange funktioniert, wie die Krise dann auch da ist, sondern die beständig ist. Der Barnabas ist nicht nach Antiochia gekommen, um ein zeitlich begrenztes soziales Projekt zu starten. Er wollte eine Gemeinschaft ins Leben rufen und formen, die eine tiefere Identität hat als einfach eine aktuelle Notlage. Er wollte über einen langen Zeitraum eine Gemeinschaft entstehen sehen, die Gottes Charakter sichtbar macht. Und um das zu ermöglichen, hat er ein Jahr lang sich regelmäßig getroffen mit den Leuten und Gemeinschaft gelebt. Und er hat viel Zeit investiert in diese Gemeinschaft, den Menschen das Wort Gottes zu erklären und es anzuwenden, weil sie darin ihre Identität gefunden haben. Und er hat sich dafür auch noch Unterstützung geholt, indem er sich den Saulus aus einer anderen Stadt geholt hat, um mitzumachen. Und diese unglaublich starke Gemeinschaft hat total viel bewegt. Die wurde die Ausgangsbasis für unzählige Kirchengründungen im ganzen Mittelmeerraum. Mit langfristigen Auswirkungen bis hin in die Sozialstrukturen vom Römischen Reich und Sachen, von denen wir heute noch profitieren. Und ich hoffe, dass ihr auch so gespannt seid wie ich, was mittendrin in Potsdam noch und auch über Potsdam hinaus bewegen kann. Welche Kirchengründungen noch an den Start gehen werden. Aber dazu braucht es eine starke Gemeinschaft, die im Wort Gottes verwurzelt ist. Und das bringt mich zum Schluss zur Quelle der Erneuerung. Vielleicht hast du gemerkt, mittendrin ist eine Gemeinschaft, die irgendwas hat. Ja, die tut mir irgendwie gut. Vielleicht bewunderst du auch manche Leute hier bei mittendrin. Vielleicht bekommst du gerade so ein bisschen eine Ahnung davon, was für positive Auswirkungen Glaube für Menschen haben kann und auch für eine ganze Stadt haben kann. Vielleicht beginnst du gerade ein bisschen zu verstehen, was für ein Potenzial in Kirche steckt. Das ist wunderschön, aber das ist auch gefährlich. Das ist gefährlich, weil es zu einem fatalen Missverständnis führen kann. Nämlich das Missverständnis, dass dass gläubige Menschen gute Menschen sind oder vielleicht sogar bessere Menschen und es deshalb gut für eine Stadt ist, dass sie da sind. Vielleicht hast du die ganze Zeit gedacht, ich möchte dir widersprechen, Toni. Erstens sind es einfach zu wenige Gläubige, um diese Stadt wirklich positiv zu prägen. Und zweitens, von wegen Gläubige sind bessere Menschen. Ich habe 1000 Gegenbeispiele, die halten sich doch nur für was Besseres. Weißt du was? Ich glaube, du hast sogar ein bisschen recht, wenn du das denkst. Wenn die Botschaft wäre, gute Menschen führen zu guten Städten, dann wäre das lange noch keine gute Nachricht. Und der Text lässt diesen Schluss auch nicht zu. Was so auffällig ist an diesem Text ist, dass die positiven Veränderungen, die hier passieren, Gott zugeschrieben werden und nicht den Menschen hier. In Vers 21 steht, Gott wirkte mächtig, seine Hand war da. In Vers 23 steht, das, was durch Gottes Gnade geschah. Und auch das, was ich eben beschrieben habe, dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist, das drückt genau das aus. Es drückt aus, dass es nicht der Barnabas ist, der so großartig ist, sondern der Gott, der in Barnabas ist, der ist so großartig. Nicht die Leute in der Kirche von Antiochia sind die großen Helden, sondern Gott in ihnen ist der große Held. Die gute Nachricht ist nicht, dass es besondere Menschen gibt, die total liebevoll sind und großzügig und einfach so gut, sondern die gute Nachricht ist, dass Gott ganz gewöhnlichen und fehlerhaften und zerbrochenen Menschen wie mir und dir seine Präsenz schenkt und dass diese Präsenz Gottes so stark ist, dass sie nicht nur uns persönlich gut tut, sondern durch uns auch einer ganzen Stadt. Das Geheimnis von Kirche sind nicht die Menschen an sich, sondern es ist der gnädige und starke Gott, dem diese Menschen vertrauen. Es ist der Charakter des Heiligen Geistes, von dem diese Menschen erfüllt sind. Es ist die Attraktivität von dem Jesus, dem sie nachfolgen. Und ich glaube, dass die Menschen, die nicht zu dieser Kirche in Antioch gehört haben, das auch im Ansatz begriffen haben. Es gab nämlich noch keine offizielle Bezeichnung für diese Jesus-Nachfolger. Das war was komplett Neues. Und es gab verschiedene Namen, die im Umlauf waren. Einer war zum Beispiel die, die auf dem Weg sind. Das gefällt mir total gut, weil das die Dynamik ausdrückt, diesen Prozess. Und die Jesus-Nachfolger, die haben sich auch nicht selbst benannt. Aber die Veränderungen in ihrem Leben und die Veränderungen in ihrer Gemeinschaft und die Auswirkungen davon, die waren so stark, dass diese Leute einfach im Stadtgespräch waren in Antiochia. Und die Leute haben gesagt, wir müssen ja irgendwie über die reden, wir müssen die irgendwie bezeichnen. Und sie haben sie Christen genannt, zum allerersten Mal in dieser Stadt. Warum haben sie die Christen genannt? Weil sie gemerkt haben, der Motor für die Veränderung und das eigentliche Herzstück dieser Gemeinschaft sind nicht die Menschen selbst, sind auch nicht die Projekte, die sie starten, sondern es ist eine Person, die sie definiert und aus der sich alles andere ergibt. Und diese Person ist Jesus, ist Christus. Und deshalb haben sie die Menschen Christen genannt. Und das ist das, was ich mittendrin und auch Potsdam wünsche, ist, dass unsere Gemeinschaft Jesus im Zentrum hat und Jesus uns so sehr definiert, dass die Leute merken, hey, bei allem Positiven, was da ist und bei allem, was auch cool ist und gut ist, die Leute merken, hey, es hat einen tieferen Grund, da steckt mehr dahinter als einfach nur Aktivismus und Engagement und gut Menschentum. Da steckt jemand dahinter, ein Mensch, der gnädig ist und der rettet und der diese Veränderung bewirkt und der deshalb jedem Menschen diese Hoffnung gibt. Amen.